Ja, wollen wir anfangen einfach?
Shape of Arschloch.
Ich glaube, vielleicht kommt das Soundboard heute wieder.
Nein, ich warte drauf. Ich hoffe jedes Mal.
Sag mal an, dass Hotte und ich beide hier sind. Dass wir beide gleichzeitig quasi dann Hallo sagen können. Ach. Damit ich noch kurz dazu diesen Track dann hier anmache.
Okay. Okay, alles klar. Ja. Unfähig, deine Form zu begreifen, finde ich dich überall um mich. Deine Präsenz erfüllt mich mit Schaudern. Es zittert mein Herz. Ganz ehrlich, Leute, wie gut kann der Fischfilm wirklich sein? 13 Oscars, keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zum 131. Pencast. Wir sprechen natürlich über The Shape of Water. Ich bin Christian Eichler und mit mir in mein glitschiges Aquarium steigen Horst Lukas Diesel und Max-Ole von Raison, beide gerade in Berlin.
Hallo.
Da sind wir wieder, die Jecken. Es ist ja schön da zu sein,
einen
spannenden Film mit den Fischen mit euch zu besprechen. Der soll ja sehr gut sein, der hat sehr viele Oscars nicht gewonnen.
Ja. Okay, und Malte Springer.
Hi, ich habe mein Lied vergessen jetzt.
Deine Einlaufsong, oh wie peinlich. Ja. Großen Bangboxen, ja. Ja, Leute, wie geht's euch? Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Eine ganze Woche ist ins Land gegangen. Viel ist politisch passiert. Viel wurde diskutiert in Social Media. Man weiß nicht so richtig, welchem Lager man angehört. Was sagt ihr zu der ganzen Sache?
Ich finde es eine Frechheit.
Ja, Quo Vadis Twitter, kann man eigentlich mal sagen. Ja. Gerade im Vergleich zur letzten Woche, muss ich sagen, was sich da alles so gewandelt hat, sind wir auf einer schlipperigen Schlope, sagt man auf Deutsch.
Ja. Sagt man auf Deutsch.
Oh, den habe ich nachher auch noch drin, schade.
Ja. Oh, scheiße.
Horst, wie hast du es verarbeitet? Du hast ja vor einer Woche dann hier den goldenen Blogger gewonnen, 2017. Wie lebt sich jetzt mit dem Ruhm? Bist du schon auf der Suche nach dem nächsten Preis oder wie ist es?
Es ist tatsächlich nichts mehr übrig von dem Fame. Es war so eine halbe Woche, wurde ich auch auf der Straße mit Palmwedeln wurde mir zugewedelt und gehuldigt als Foodblogger des Jahres 2017. Komplett in Vergessenheit. Wahrscheinlich hat irgendwo anders irgendwer einen Influencer-Preis gewonnen und dann ist man direkt wieder zweite Wahl.
Gleich also, abgemeldet.
Ja. Ja.
Schade. Aber du hattest doch dann eigentlich jetzt direkt alle deine Jobs gekündigt und dir ein Haus gekauft. Aber wenn jetzt der Fame jetzt wieder vorbei ist, was machst du mit dem
Schuldenberg? Ich hatte ja den Kredit aufgenommen und wollte eigentlich ein Haus kaufen. Da bist du ganz richtig informiert. Ich habe dann aber stattdessen eine Segeljacht gekauft.
Ach so.
Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich keinen Segelschein habe. Und das ist mir aufgefallen, als ich diese Segeljacht einfach auf so eine Sandbank gesetzt habe. Die ist jetzt kaputt und weg.
Die Sandbank.
Aber das Gute bei Segeljachten ist ja, die steigen eigentlich nur im Wert, je länger man sie hat. Das ist so ein bisschen wie dann auch
wenn
bei
Häusern. Wenn sie heile sind. Wenn sie heile sind. Die ist ja aber jetzt komplett kaputt. Ich habe jetzt halt ein Problem und ich hoffe, dass irgendwie die Patreon-Leute vielleicht da auf lange Sicht.
In was für einem Preisspektrum bewegen wir uns da?
24 Millionen.
Gut, Leute, ihr habt's gehört, ne? Helft einfach mal Hotte aus. Ist eine wichtige Nummer, ist eine Herzensangelegenheit.
Ich bin jetzt ja auch gerade bei Max untergetaucht, weil ich in Freiburg schon gesucht werde.
Ja.
Vor den, wie heißen die, vor den
Gerichtsvollziehern,
Donald Duck geflohen ist?
Oder nicht?
Ja. Vor den Donald Duck geflohen ist?
Panzer, die hatten so einen Namen. Fentner, nee. Naja.
Fentner.
Egal.
Fentner.
Ne, was sowas?
Ja, ja, die Kasso
Gläubiger.
Ja, ja,
die Gläubiger,
Kasso,
oder?
Gläubiger. Kasso Moskau, meinst du, glaube ich.
Ja, 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 genau, die waren das. Max, du könntest eigentlich auch irgendwie guter Foodblogger sein, oder? Du hast doch auch immer solche...
ja, ich habe zwei Füße.
Pfiffigen Ideen und tollen Rezepte.
ja, habe ich. Also würde ich auch gerne machen. Ich habe jetzt aber überlegt, eine ganz andere Sparte zu gehen. Worst of Finanzen. Da poste ich jeden Tag meinen Kontostand und mache dann noch so einen pfiffigen Post zu und versuche da jetzt auch mal was an den Start zu bringen, ehrlich gesagt. So, weil ich habe das ja neulich auf der Veranstaltung ja gesehen, hier hören wir auf mit Online-Marketing, Rockstars und Finanzszene und irgendwie so Leute, die sich auskennen. Schluss mit Leuten, die sich auskennen. Davon gibt es genug oder genug, auf jeden Fall genug Leute, die es behaupten, dass sie es tun. Mal einfach mal authentisch. Einfach mal Inkompetenz mal aufzeigen.
Authentisch arm sein.
Oh, ja, so ist es schon, ne? Aber mal naht. Aber mal die Leute abholen, wo sie sind. Ne? An der Armutsgrenze. Da stehe ich.
Authentisch arm sein, finde ich richtig geil. Ja. Da würde ich mir das Magazin kaufen. So, weiß nicht. Das könnte auch ein Klamottenstil sein eigentlich.
Ja. Ich glaube auch. Arm. Und authentisch arm sind natürlich auch unsere Hörer, die uns trotzdem Hörerpost schreiben. Und die wollen wir jetzt vorher ein bisschen schmökern in den ganzen Wäschekörben von Briefen, die wir immer so bekommen. Ja.
Ist denn jetzt schon wieder los? Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry.
Okay, alles klar. Danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell?
Ja, tschüss.
Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
Unter anderem hat Tim uns geschrieben, habe gerade dann auch mal den Film des Jahrescast gehört. Ja, sehr früh, Tim, im Februar. und bin in den letzten Minuten schön abgebrochen, während ich im Zug zwischen FC Köln-Fans saß, die sich schön um 12 Matt Eagle und Wodka E reingefahren haben. In Zukunft würde ich mich dann über die Pencast Lebensberatung vor. Das passt ja genau. Authentisch Abendlande, ja. Die Pencast Lebensberatung. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Was mache ich, wenn mein Bruder mir noch vor dem Frühstück Wodka aus Osteuropa anbietet und nachdem er die Flasche ansetzt, stolz verkündet, habe ich nicht mal 4 Euro für bezahlt. Zugreifen. Zum Beispiel auch lieber GroKo mit Martin Schulz oder Koka mit Horst Seehofer. Oh. Er schreibt dann noch, jedenfalls, was das Filmjahr angeht, gefühlt genauso scheiße. Habe allerdings noch keinen einzigen Film aus euren Top 10 geguckt. Das ist dann wohl der Fehler. Okay.
Aber geil, erstens geil, dass du den Film trotzdem gehört hast.
Ja. Und das ist aber die richtige Pencast-Einstellung einfach. Ja. Ich glaube, er hat so die richtige Pencast, er könnte eigentlich mitmachen.
Ja. Und ich kann natürlich zu der Essensfrage als Foodblogger des Jahres 2017, wenn dir jemand osteuropäischen Wodka morgens anbietet, greif zu. Was soll passieren? Immer rein damit in den alten Kasten.
Lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken. Ne? Alles, was umsonst ist, mitnehmen. Ist jetzt nochmal mein Tipp. Kommt da mehr zu auf meinem Blog, den ich
dann
mache.
Also, Hashtag authentisch.
Aber hat er andere Filme gesehen? Oder hat er einfach keinen Film gesehen?
Ich glaube, er guckt keine
und findet
Filme,
deswegen das Film ja scheiße. Das wäre ein Hammer-Statement.
Ja, wäre eine gute Einstellung auf jeden Fall. Also Tim, schreib uns gerne, was du für Filme gesehen hast im letzten Jahr.
Aber ist er dann abgebrochen, als wir über Mancherie gesprochen haben wahrscheinlich?
Ja, exakt das. Das hat mich sehr gefreut, weil ich fand es auch so scheiße witzig wirklich. Ich fand es auch geil, überhaupt nachdem irgendwie, weiß nicht, 2 Bier getrunken und über die Filme des Jahres geredet und dann am Ende nochmal, ach, wir haben ja noch 10 Minuten. Ja, gut. Magic. Horst, das glaube ich jetzt, dass du so einen Wecker hast aus Magic, der dir morgens so eine Flasche Magic Man ins Gesicht kippt für den Start in den Tag. Stefan hat uns auch geschrieben, Servus, Film des Jahres. Ihr kriegt es wahrscheinlich mit. Mein Film des Jahres kommt in Deutschland erst 2018 ins Kino, nämlich The Florida Project von Sean Baker, der unter anderem auch Tangerine gemacht hat. Malte, hast du was zugesagt, ne? Schon, da hast du schon, du hast das schon quasi erklärt, dass der, dass du ihn gesehen hast und den auch okay fandst, aber nicht so gut wie gedacht, oder?
Naja, ja, hatte ich ja schon kurz angerissen. Ja, der Film, ja, ist halt so wie jemand, der dir 2 Stunden lang ins Gesicht schreit, kennen Sie Armut? So, also das ist halt so das als Film einfach. Und das fand
so
ich
wie Max Ohles neuer Blog, meinst du?
So ein bisschen authentisch arm sein, der Film, The Florida Project eigentlich, obwohl er sich diesmal wenigstens eine Kamera leisten kann. Nein, ich hatte es ja schon kurz angerissen. Also ich fand, Sean Beck hat einen Hammerstil und hat das super gemacht. Die Geschichte hat mir persönlich nichts gegeben, leider, muss ich sagen.
Peter, bin nicht Peter. Hier, Stefan, schreibt weiter. Da hier. Ja. Wenn ihr wüsstet, wie er mit Nachnamen heißt, dann würdet ihr nicht so lachen. Da ihr gemeint habt, es hätte zu wenig interessante Genrefilme gegeben, kann ich euch folgende 3 Filme empfehlen. Raw, The Transfiguration und Brawl in Cellblock 99. Das ist doch mit Vince Vaughn, der sich im Knast in den sagenumwobenen Cellblock 99 halt reinbrawlen muss. Ich glaube, das ist auch wirklich ein geiler Film für uns. Also ich habe richtig Bock eigentlich, den mal zu gucken. Und hier steht auch noch, weil Max so ein großer David Ayer-Fan ist, würde mich sehr seine Meinung über dessen neuen Netflix-Film Bright interessieren. Rock on, Stefan.
Ah, ja.
Der ist von David Ayer?
Der ist von David Ayer, alte ach du Scheiße.
Ja, David, nach Suicide Squad, glaube ich, ne, macht er jetzt den und ich glaube jetzt Bright 2, weil es gibt jetzt diese neue Ebene von Netflix-Filmen.
David Ayer, der verkackt sich mit mir über die Jahre so, mehr leider. Aber ich glaube, ich werde vielleicht irgendwann gucke ich ihn doch mal auf den Sonntag. Guter Kaderfilm, glaube ich. Komische Kreaturen, Will Smith. Ja.
Feen.
Film.
Ganz gute Zutaten für Film. Ja,
vielleicht ist Dwayne der Stein Johnson auch wieder mit dabei. Wie bei
Ja, wir müssen eigentlich einen Cast auf Jumanji besprechen. Den haben wir gar nicht angerissen jetzt. Das war ja der Oberkracher, glaube ich, am Boxoffice. Müssen wir eigentlich machen. War ja auch ich liebe ja das Original. Insofern bin ich wirklich gespannt, was Kevin Hart da und Dwayne The Rock da, was sie da gemacht haben eigentlich. Ne?
Naja, vielleicht der Jack Black Cast mit dem und dann auch noch, ist doch dieser Polka King jetzt rausgekommen auf Netflix, Jack Black als Russe.
Dann noch Nacho Libre.
Dann noch Nacho Libre dazu, herrlich. Oh,
ja.
Wunderbar.
Machen wir. Also ich gucke ja nur Filme, die mindestens für 13 Oscars nominiert sind, wie The Shape of Water.
Hallo.
Guten Tag.
Ja, ich find's wieder.
Ja.
Wir kennen uns ja schon. Gucken Sie mal, was ich hier gefunden habe.
Ja.
Das, ja. Hier, Shape of Water. Das ist Wasser aus Russland. Total lecker. Also ja, das schmeckt mir wirklich
warum
gut.
Warum zeigen Sie mir das jetzt? Es ist wirklich wahnsinnig voll.
Könnt ihr euch das hier auch anzubieten?
Sie wollen mir jetzt Wasser verkaufen?
Ach nö, ich frage einfach nur so. Ich habe das Wasser einfach mit so einer Broschüre verkauft bekommen. Und also was ich sagen würde, Sie könnten mir jetzt davon 10 Kisten abkaufen. Hallo?
Das ist natürlich der neue Film von Guillermo del Toro, Creature, Feature-Fan, Comic-Nerd, auch Autorenfilme aus Guadalajara und eigentlich auch so ein, ich würde sagen, eigentlich ist er eher so eine Art kleinerer mexikanischer Peter Jackson, ne? Der hat ja fast auch den Hobbit verfilmen dürfen und del Toro zeigt sich ja verantwortlich für Hellboy 1 und 2, Pan's Labyrinth, Crimson Peak, Pacific Rim und natürlich Mimic, Angriff der Killer-Insekten.
Klar.
Und sein neuester Streich, für läppische 13 Oscars nominiert, heißt auf Deutsch The Shape of Water, also nee, auf Englisch The Shape of Water und auf Deutsch Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Also man hat sich den Artikel geklemmt, aber das Flüstern des Wassers noch mit reingepackt in den Titel. In diesem Film arbeitet die stumme Elisa, gespielt von Sally Hawkins, als Reinigungsfachkraft nachts in einer Forschungsstation und dort wird auch irgendwann ja ein Fischwesen gelagert, so ein Amphibienmensch, in das sich dann Elisa verliebt, als sie ihm die Gebärdensprache beibringt, dann können sie nämlich kommunizieren, aber weil auch die Russen an diesen Fischmeister wollen, soll er getötet werden. Zeit also für Elisa zu handeln. Da es in Hollywood nur drei Schauspieler gibt, wurde auch Michael Shannon hier einfach nochmal für die Rolle des knallharten Aufsichtsbeamten Strickland gecastet, der sich nichts Schlimmeres vorstellen kann als aufmüpfiges Fußvolk und glitschige Romantik. The Shape of Water. Musstet ihr auf diesem Slip and Slide der Gefühle tranige Fischtränen zurückhalten?
Das kann ich so nicht sagen. Ich war aber letzte Woche beim TÜV, weil unsere Hate-Plakette muss erneuert werden. Ich denke, mit diesem Film können wir da ganz gute Argumente liefern, denn er ist ja wirklich mal wieder universell geliebt von allen Zuschauern, von allen Kritikern und jetzt natürlich auch von der Academy. Und was ich so am meisten gelesen habe beim Anlesen, ich lese mir gerne Meinungen an und kopiere die dann, aber diesmal nicht, ist... das ist visionär, was, also ein großer Visionär ist endlich frei, seine Vision visionär zu visionieren in diesem Film. Und ich denke mir so, ja, vielleicht ein paar zu viele Visionen dann doch gehabt, vielleicht auch ein paar Mal im Fieber. Ich bin da überhaupt nicht reingekommen in diesem Film. Die einzige Vision, die ich geil fand, war die künstlerische. Ich fand den Stil von Del Toro, der ja durchaus auch erkennbar ist, fand ich auch hier wieder cool. Aber was der inhaltlich so liefert, war mir viel zu verstreut, zerstückelt, alles und dann gleichzeitig auch nichts. Also du hast da irgendwie Hommage an das alte Monster-Kino. Er liebt ja Monster. Hommage an Hollywood. Natürlich lebt ja die Hauptdarstellerin über einem alten Kino, ja, in dem noch alte Hollywood-Filme noch gezeigt werden, was auch eine größere Rolle spielt in diesem Film. Hommage vielleicht auch ein bisschen an dieses Kalter Krieg-Gangster-Genre, was ja auch noch eine wichtige Rolle spielt in dem Film. Natürlich auch Hommage an die Unterdrückten, an die Nerds, ja, an die Marginalisierten, ja. Sie ist ja nicht nur stumm, sondern hat ja auch noch den lateinamerikanischen Nachnamen Esposito. Dann gibt es noch eine schwarze Frau in diesem Film, die von ihrem Mann unterdrückt wird. Die beiden werden als Team, als Frauen, als Putzfrauen auch marginalisiert auf ihre Arbeit und alle natürlich vom großen Buddy, vom großen Mobber. Michael Shannon als weißer Mann, Zigarre rauchend, Süßigkeiten essend, ne, hat gar nicht geraucht.
Ja, da nicht, ne.
Hatten wir drüber geredet.
Aber seiner Frau die blutigen Finger ins Maul gerammt.
Ja, und das
stimmt. Das war nicht schön, nee.
Und was der Film bei all diesen Sachen für mich leider verpasst, ist eine gute Liebesgeschichte zu erzählen. Denn die kann ja tatsächlich sehr interessant sein. Frau und Fisch ist ja jetzt nicht, kennt man jetzt nicht aus tausend anderen Filmen. Und so ein bisschen Kopfnicken andere Sachen gegenüber so mit einzubauen, ist finde ich total in Ordnung. Für mich war das alles viel zu überbordend. Und die tatsächliche Geschichte über sie und ihn hat mich überhaupt nicht gekriegt, war für mich völlig unterentwickelt. Und dadurch war ich emotional total kalt. und dann, wenn man kalt ist, wird man noch zynisch, sage ich immer.
Wie ein Fisch,
deswegen
ne?
Bin ich, ja, ja, wie ein Fisch, wie ein zynischer Fisch.
Ja, ja, es ist ja. Also für, es ist ein bisschen wie ein Film wie eine Nacht an der Tankstelle. Es passiert einfach nicht viel. Es, so. Aber es kann trotzdem 2 Stunden dauern. Irgendwie kann
sein, einer bestellt einen Drucker für 3.000 Euro in den Mülleimer.
Das kann sein, ja. Joschka Fischer in der Badewanne, so, keine Ahnung, ich habe noch nie sowas Langweiliges gesehen. Was ist denn das? Also was soll denn der erste, also dieser Fisch ist erstmal so unglaublich humanoid, dass ich auch schon überhaupt nicht mehr weiß, was das soll, weil warum ist er dann ein Fisch? So, das kann auch einfach jemand sein, der nicht Gebärdensprache kann. So, und dann bringt sie ihm das bei. So, ja. Und dann finden die sich auf einmal ganz toll.
Ah, wir haben wieder Logikdistel im Haus. Logikdistel. Es war doch bei Lanalet damals schon so, also im Bewerbungsgespräch dann einfach zu singen, das ist ja völlig unrealistisch. Aber das finde ich gut, geh weiter.
Nee, aber ganz ehrlich, ich habe einfach an keinem Punkt dieses Filmes verstanden, was dieser Film von mir will. So, vielleicht ist es auch mein Fehler, vielleicht bin ich dumm, keine Ahnung, kann sein, ist mir auch egal. Aber was ist das denn? So diese komplette Geschichte auch mit Kalter Krieg, Russen, Amerikaner, die wollen natürlich beide eher dieses McNugget für sich haben. Und es ist einfach, es passiert doch einfach nichts in diesem Film, ganz ehrlich.
Die Frau verliebt sich in Bismarckbrötchen so ein bisschen, ne? Ja.
Also da passiert nichts. Die geht da hin und dann putzt sie da. Und der eine ist halt der Chef, der ist ein bisschen doofi. Und dann müssen die da irgendwie diesen Fischmann da befreien. Und ich denke, bin ich hier bei Captain Igloo oder was? Das hat 13 Nominierungen. Wofür? Wofür? Nenn mir einen Grund, warum dieser Film auch nur eine Nominierung verdient hat.
Ich finde, ich fand es wirklich auch schwierig. Unabhängig davon, dass die Handlung jetzt nicht besonders spannend ist, auf jeden Fall nicht spannender oder smarter als die von Wind River, zum Beispiel, den wir letzte oder nächste Woche besprochen haben werden. Je nachdem, das ist eine Zeitreise mit dem Pancast. Das ist, wir machen das, wie wir wollen. Es ist, ich meine, die Story ist ja, die Idee ist ja nicht neu, ne? Das, was ja auch nicht schlimm ist, aber ne, wir haben so die Schöne und das Biest. Hier hat die Schöne aber auch noch das Problem, dass sie, gibt es ein anderes Wort eigentlich als stumm? Weil das klingt immer so scheiße.
Ich habe auch gegoogelt und nichts gefunden. Man darf nur so taubstumm, soll man nicht sagen, ne? Das ist gehörlos.
Ja, nee, ich meine, hören kann sie ja, aber ich. Ja, also.
Aber ich bin
gebärdig,
ich
auch nur,
ich an sie kann was? Jedenfalls.
Kann nicht
sprechen. Gebärdig, aber war eigentlich nur Witz.
Nee, sie kriegt, ja, das ist es.
Gebärdend, ja.
Also, es ist, ja. Ja, also sie kann nicht sprechen, das ist der Unterschied zum Beispiel zur Belle bei Die Schöne und das Biest. So, ne? Ja. Aber was erleben wir hier? Wir haben natürlich dann 2 Protagonisten, die beide nicht sprechen können oder sich kommunizieren können. Das vereint sie. Bei ihrer Rolle wird uns noch gezeigt, in dieser einen Szene, die, bei der man erst oder ich erst so ein bisschen abgestoßen war, dann dachte ja, ein bisschen witzig ist es aber schon, wird ja dann einmal gezeigt, sagen, ja, aber hinter ihrer Stirn verbirgt sich ja wie bei jedem Menschen eine Welt aus Fantasie und so weiter. Ja. Gut. Also ich habe nichts anderes vermutet. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt so ein intellektueller Einzeller bin, dass ich denke, dass jemand, der nicht sprechen kann, dass da irgendwie kommt ein Geist komplett tote Hose ist, dann bin ich halt ein Arschloch und disqualifiziert. So. Also das war jetzt für mich irgendwie kein Augenöffner oder in irgendeiner Form interessant. Gut, die Handlung ist nicht besonders, diese Aufmachung schön, das Biest nicht besonders spannend. Was haben wir dann? Die Liebesgeschichte. Und da bin ich auch genau bei Malte. Ich fand, mich hat die Liebesgeschichte einfach nicht berührt. Denn dann feilt dieser Film auch beim Zuschauer sofort, wenn er dich nicht berührt, weil er kann nur das. So. Also entweder er macht das, dann findest du ihn toll. Und wenn nicht, dann hat er ihn verloren, weil dann ist es einfach nicht besonders spannend anzuschauen. Weil der Rest ist halt, ja, okay, wir müssen hier irgendjemanden wahrscheinlich befreien. Dann gibt's einen, der hat da was dagegen. Dann gibt's da noch so einen anderen Nebencharakter, der auch noch seine eigene Agenda hat. Aber eigentlich ist das alles so ein bisschen irrelevant. Ja. Und mich hat's einfach auch nicht gekriegt. So, ich weiß, mein Gott, ne? Irgendwie. Was wollen die denn? Was ist denn der Punkt? Was wollen sie? Mit welchem Gefühl soll ich den Film verlassen? Soll ich mich einfach bezuckern lassen? Ich glaube, das ist das, weshalb der auch so abgehalten wird, weil Leute sich davon haben bezuckern lassen können. Bei mir ist aber hier nicht der Geist des alten Kinos oder irgendwas da gewesen. Also da hat mir La La Land ja eher noch besser gefallen. Den Film fand ich richtig scheiße.
Ich fand ja auch La La Land tatsächlich ganz gut damals, also weil der ja auch diese Thematik hatte, quasi, weil, ob man mit seiner Kunst lebe, wie man in so einer
Beziehung
quasi darüber so argumentiert oder vielleicht was voraussetzt, was der andere will, was man gar nicht erfüllen müsste. Es kann natürlich einfach sein, dass Shape of Water so ein bisschen der Konsensfilm dieses Jahres ist und deswegen für so viele Oscars nominiert ist, ne? Das gibt's ja öfter. Was ich nicht gut fand am Film, war, dass das wieder so ein typischer Plotpoint-Film war, also wo du wirklich weißt, okay, ja, sie müssen jetzt den Fischmensch da rausholen. Dafür sollte man vielleicht ein Auto kriegen. Also fährt er jetzt im Auto dahin und sie geht jetzt durch die Geheimtür, aber dann gibt's doch den dritten und das ist halt so, also du wird es vorher schon so erklärt, der Film mutet dir niemals zu, dass mal gegenzuschneiden oder mal eine Szene anzufangen, in der du nicht weißt, was hier gerade passiert, einfach um es mal so ein bisschen aufzubrechen, dieses ganze Setting. Das hat mich ein bisschen gestört. Das Einzige, was ich noch gesehen habe im Film, was ich interessant fand, was mir aber auch zu kurz gegriffen hat, war dieser Aspekt der Unterdrückung, der Marginalisierung und vielleicht auch so der Intersektionalität. So heißt es ja, glaube ich, wenn du eine Frau bist, aber auch schwarz und für beide Sachen verschieden diskriminiert wirst, ne? Also, dass sich quasi verschiedene Diskriminierungsformen in einer Person spiegeln. Und das gibt's im Film ja schon öfter. Also, sie ist stumm, deswegen wird sie ja von ihrer schwarzen Freundin die ganze Zeit zugetextet. Sie macht da zwar gute Miene zu böse im Spiel. Und aber an sich ist es halt super nervig, ne, dass das passiert und sie erträgt es trotzdem und sie wird dann quasi als Frau auch diskriminiert. Ihre schwarze Freundin wird als Schwarze in der Firma diskriminiert, dann aber auch von ihrem Mann wieder als Frau eigentlich in der Beziehung. Das fand ich ganz interessant. Was ich aber komisch finde, ist, dass dieser Fischmensch, auf den wird die Liebe ja eigentlich nur so drauf projiziert. Ich hätte mir eben gewünscht, dass es einen Moment gibt wie in Her zum Beispiel, in dem sich das Objekt der Begierde, um dessen Gefühle sich aber niemand so richtig jemals geschert hat, also was der wirklich will, das nochmal emanzipiert, um dann zu zeigen, dass Emanzipation eben wichtig ist. Also irgendwie hat mir das total gefehlt, dass es diese Szene noch gibt, in der man noch so denkt, okay, der Fischmensch macht jetzt sein eigenes Ding und scheißt auf alle. Und da dachte ich mir so ein bisschen, irgendwas fehlt. Ja,
ja, der Fisch, wie bin ich jetzt lustigerweise einfach jetzt nur noch
nennen. Er hat keinen Namen. Wie heißt denn der? Was hatten sie denn im Film?
Ja, weiß ich auch nicht genau.
Auf jeden Fall, er kommt mit der Maske.
The Acid.
Aber du hast schon ganz recht, er kommt nicht darüber hinaus, so ein bisschen dieses magische Wesen zu sein und eben eine Plattform oder eine Leinwand zu sein, wo andere Leute ihre Gefühle drauf projizieren. Und das ist halt echt schade, weil da ist eigentlich das größte Potenzial des Films, das mal so ein bisschen mehr auszuloten, was der eigentlich mal so denkt. Und der ist ja auch nämlich Teil der Armee der unterdrückten Persönlichkeiten, die wir in diesem Film halt zu sehen bekommen, weil ja jeder, außer wie gesagt Michael Shannon als böser Boss, auf eine Art und Weise oder eine andere eben unterdrückt wird. Und deswegen ist der Film, glaube ich, auch für so viele Preise nominiert worden, weil er damit natürlich auch top in die Zeit passt, weil das ein großes Thema ist. Mhm. Und das darf es auch sein. Und das ist ja auch nicht Punkt der Kritik. Punkt der Kritik ist für mich...
Hingegen.
Es gibt im Englischen dieses herrliche Wort und das ist ham-fisted. Ich weiß aber bis heute nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Es bedeutet so ein bisschen plump, aber ich nenne es jetzt einfach mal schinkenfäustig, ja, weil das so... Der Film ist so richtig schinkenfäustig. Also eben diese Unterdrückung wird in jeden Winkel des Films gepresst und Guillermo del Toros Liebeserklärung an das Kino oder an was auch immer oder ans Filme machen wird in jeden Winkel dieses Films gepresst und das ist alles zu viel. Es ist viel zu viel und es ist wirklich ohne Grenzen. Und da wünsche ich mir eben die limitierteren Filme, die Filme, die auch sagen, das reicht jetzt und der Rest kann sich der Zuschauer selber denken, denn hier wirst du absolut nicht zum Denken angeregt.
Während auch die Musik, ne, die da dauernd in jeder Szene kommt nochmal jemand mit der Oboe und ist es nicht zauberhaft hier? So, nein, die sind in so einem Forschungslabor und einer ist ein Fisch, also jetzt mal ehrlich.
Was möchte der Film sagen? Ist es so ein Empathie-Ding? Geht es darum, wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, aber auf der Gefühlsebene, wenn wir uns umarmen, dann verstehen wir uns dann doch und können zueinander finden. Ja, das ist natürlich für Pragmatiker wie uns dann natürlich anstrengend.
So, das ist natürlich es ist halt so, dass das Überkommen von schwierigen Lebenssituationen und dann doch eben als starke Persönlichkeit daraus hervorkommen, wie das ja in diesem Film auch teilweise gezeigt wird. Und das ist halt eben so das Ding. Und das als dann doch teilweise zu zynisches Mitglied der hiesigen Intelligenz, ja, habe ich diesen Film viel einfach, das sage ich jetzt so, zu früh durchschaut. Also ich habe das dann, ich maße mir an zu sagen, dass ich das relativ früh gecheckt habe und das dann für mich einfach langweilig war, eben weil emotional dieser Gegenpol dann bei mir einfach nicht gezogen hat.
Es ist einfach nicht wirklich was Interessantes drin. Es wird halt so eine Unterdrückung aufgezeigt, aber mehr passiert auch nicht. So, dann kann ich mir auch Moonlight nochmal angucken.
Es zeigt so ein bisschen, ich habe es vorhin schon angesprochen, es gab noch diese eine Szene, wo sich dann ihr schwuler Freund offenbart, diesem anderen Typ, der in diesem Kuchenladen arbeitet, ne? Den er ja für schwul hält auch, und dann findet er raus, nee, das ist ein homophobes Arschloch, auch noch rassistisch, wird er noch so in so den Lüten,
so
drei Sätze auch nochmal so erklärt. Ja, so ein bisschen schinkenhändig da reingefaustet.
Ich finde es ganz, ich fand das
aber aber ich fand eben, was ich noch sagen wollte, aber der dann, also nachdem er gerade aus diesem Moment kommt, ne, wo er mit der Homophobie konfrontiert worden ist, kann er nicht verstehen, warum man diesen Fisch jetzt befreien soll. Das war für mich so eine Szene, wo man gezeigt hat quasi, okay, er rafft es noch nicht, ne, dass es auch wieder ein Unterdrückter ist, dem er eigentlich helfen muss. Aber
Naja, ich finde das, die Szene mit dem homophoben und rassistischen Kuchenverkäufer. Sorry, ich lutsche gerade einen Minz. Fand ich zum Beispiel aber wiederum sehr gelungen. Weil ich finde es ganz cool, auf einer, also zu sagen, wir wollen hier in so ein, gefühlsmäßig in so eine alte Welt zurück, wo alles ein bisschen samtig ist. Ich finde es schon smart, dann auch gleichzeitig zu sagen, ja übrigens, und das gab es damals auch noch, dass normale Leute einfach offen rassistisch sein konnten gegenüber Afroamerikaner. Das fand ich schon cool. Also, dass man da auch nochmal so einen Kontrapunkt hat zu dem restlichen Gefühlsgeseier. Fand ich schon in Ordnung. Da waren so ein paar Sachen drin. Die wurden einfach so angerissen. Auch einmal das Gespräch von Michael Shannon mit Art von aus Justified. fand ich auch ganz cool. Weil er ist ja dieser quasi, weiß ich nicht, wahrscheinlich Ex-Militär, jetzt irgendwie Geheimdienstmitarbeiter, krasser Befehlsempfänger, krass autoritär, denkender. Er lebt diese Scheiße halt einfach. Und der sich dann irgendwann fragt, ja, aber hat man nicht eigentlich irgendwann mal genug getan? Ist nicht eigentlich irgendwann mal gut? Und er hat einmal kurz nämlich dieses Erwachen sozusagen so... muss nicht eigentlich irgendwann mal Schluss sein, so mit dem, was ich so mache? Kann mich nicht einfach mal so lieb haben für das, was ich jetzt schon mal gemacht habe? Und der andere Typ einfach sagt so, nö, weil Decency ist einfach was, von dem wir mal nur den anderen Leuten sagen, dass es eine gute Sache ist, aber wir sagen es nur, weil wir es quasi, we sell it because we don't need it. So, und das fand ich einen ganz coolen Punkt, gerade so auch mal so als Kommentar auf den Kapitalismus. Man kennt es aus dem Arbeitsalltag, man verstellt sich hier und da. Richtig authentische Charaktere, wie zum Beispiel Matthias Gönzo-Röhr von den Onkels, könnte heute gar nicht arbeiten. Ne? Also muss man mal sagen, im normalen Arbeitnehmerverhältnis. Da waren so ein paar Dinger drin. So, das fand ich schon cool, dass der Film gespickt war immer wieder mit diesen Szenen. Das hat ihn für mich schon ein bisschen schlauer gemacht und mehr Tiefe verliehen. Trotzdem ist, glaube ich, durchgekommen, dass ich nicht zufrieden war. Schlussendlich, ja.
Ja, ich fand den mit Michael Shannon noch ganz gut eigentlich. Also ich fand, dass der diese übertriebene Rolle gut gespielt hat. Und am Ende wird es ja dann auch wie in vielen Del Toro-Filmen dann nochmal blutig. Irgendwie, das hat mich dann so ein bisschen aufgeweckt aus diesem Taumel. Das war ja nicht schlecht. Und was ich noch ansprechen wollte ist, dass es, Horst hat gesagt, dass es, gibt's nicht auch noch Schuhhorned oder so? Das fände ich noch rein schuhgehörend. Dieser ganze Kalte Krieg-Aspekt des Films. Ne? Ja. Da habe ich nur so ein bisschen Parallelen erkannt, zumindest zu, ich glaube, Hellboy, da geht's ja auch um den Zweiten Weltkrieg. Und Pan's Labyrinth, da geht's ja in Spanien unter Franco. Und das scheint so eine Del Toro-Sache zu sein, ne? Zu sagen, wir machen magischen Realismus, aber auch noch in der Zeit verortet in einem historischen Konflikt. Ich weiß aber jetzt auch nicht genau, warum dieser Konflikt jetzt genauer noch mal raus sollte.
Ja. Das ist eine gute Frage, aber ich muss auch sagen, dass für mich das dem, ich fand das gar nicht so schlimm eigentlich. Also ich fand es zumindest, hat es noch mal viel mehr so ein paar Schauwerte noch dem Film hinzugefügt. So eine Art Agentenstory oder was auch immer, wie dünn sie dann auch sein mag, fand ich, waren da eigentlich ganz schöne Momente drin. Und da
sind auch ein Thema, lieber als den Rest, glaube ich.
Ja, ich glaube, da fühle ich mich dann auch mehr zu Hause als bei Frau Liebfisch. aber was ich noch sagen wollte, ist, ja, was fanden wir denn gut? So, das ist ja eine gute Frage, weil es war ja jetzt nicht, okay, Hotte fand es von vorne bis hinten scheiße, ist auch in Ordnung. Ich muss noch sagen, ich fand das schauspielerisch echt klasse eigentlich. Ich fand auch Octavia Spencer als die andere Putzfrau, oh Gott, sehr, sehr gut, also sehr lustig, so ein bisschen so der Comic-Relief-Charakter, und das macht sie super, also gerade auch nach Hidden Figures, wo sie ja so eine sehr, sehr ernste Frau auch spielt, fand ich die Verwandlung hier super, und ich fand sie auch wirklich lustig, ich habe da viel gelacht, und auch Sally Hawkins macht ihre Sache absolut wunderbar, finde ich, und da ist auch die Oscar-Nominierung gerechtfertigt, und wie ich schon auch angedeutet habe, fand ich auch den visuellen Stil echt super, also... Del Toro, man kann über ihn sagen, was er will, aber die Filme sind fucking schön, muss ich auch mal sagen. Und die sind auch echt interessant anzugucken. Also auch gerade Hellboy zum Beispiel fällt mir da noch ein. Das ist schon, das ist irgendwie markant, das ist seine Handschrift, und das ist aber trotzdem nicht, so One Note, das lässt sich jetzt nicht auf eine Sache runterbrechen, sondern das ist schon ganz cool.
Aber gerade, ja, also ich habe für mich auch so ein verklärtes Europa irgendwie. Ich finde das immer so ein bisschen, Puppenhausmäßig eigentlich. Also ich kann mich da schnell satt sehen eigentlich an diesem Del Toro-Stil, gerade in diesen zahmeren Filmen.
Ich fand es visuell auch echt eigentlich schlechter, als ich erwartet hätte, weil ich gedacht hätte, okay, der hat so viele Nominierungen, das muss der Wahnsinn aussehen, aber wenn dann irgendwie Mr. Kabeljau da aus seinem Waschbecken steigt, wie irgendwie Angelina Jolie in Beowulf damals, dann ist es für mich irgendwie...
Bestes Sinn,
bringt es mir auch nicht so viel. Ich meine, der Typ sieht halt aus wie ein Fisch, ja, toll.
Ist es wieder irgendwie Penkers 10 oder so?
Ja, ja, also, das ist jetzt
auf dem Level angekommen. Das ist ganz schön. Ja. Da haben wir wieder, da ist wieder die Edge. Ja. Was ich noch fragen wollte ist...
Was war denn für euch mit dieser ganzen Sexgeschichte? Was war denn da los?
Also ich wollte sagen noch, das passt vielleicht auch da rein, immer ein Stichwort, was man immer eigentlich gut in so eine Konversation werfen kann. Stichwort Sodomie. Was war eigentlich damit los? Also, weil ich dachte mir so, das ist ja schon eine Grenzüberschreitung, dass sich jetzt in so einen Mensch, klar sieht er doch aus wie ein Mensch, aber eben auch größtenteils wie ein Fisch. Und deswegen wollte ich euch fragen, der Film macht da irgendwie nicht so richtig was draus, oder? Es ist so ein bisschen das Verbotene. Und als es dann um die tatsächliche Sexszene auch geht, fragt man sich so, und dann kassiert sie aber eigentlich High Five danach und alles ist cool. Also so richtig in so eine unangenehme Position begibt sich der Film nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also gerade es geht ja dann darum, dass sie dann halt mit Mr. Fish da irgendwie Sex hat und dann halt ja sowohl ihr Mitbewohner und Freund das irgendwie sieht und das halt irgendwie anscheinend als das Normalste der Welt befindet und halt auch eben ihre Arbeitskollegin erzählt und dann geht es halt nur darum, wo ja, gut, ich muss es jetzt hier so sagen, wo bei dem Fisch der Penis ist.
Ja.
Und da irgendwie, das wird so komplett ignoriert eigentlich. Und das wäre ja vielleicht nochmal interessant gewesen, wenn dann vielleicht auch an dem Punkt, also dass man so ein bisschen auslotst, okay, aber wo ist der Punkt von ihren Verbündeten, wo auch die sagen würden, okay, jetzt ist es weird, so, weil jetzt hast du gerade mit dem Fisch geschlafen.
Das wäre eigentlich der Punkt gewesen, finde ich, wo der Fisch enttäuscht ist, dass sie eine Vagina hat und nicht stattdessen einfach 8000 Eier abgeleicht hat.
Ja, zum Beispiel, ja. Aber das Fass machen sie nicht auf. Da trauen sie
aber
da,
dafür, traut sich der Toro nicht.
Dafür fehlt ihm vielleicht einfach das Vokabular, obwohl sie ja gerade Eier hat sie mir als erstes beigebracht.
Ja, na, aber ist das nicht, kann man da nicht auch das große Statement des Films irgendwie reinlesen?
Toleranz.
Toleranz und Akzeptanz, ohne auch viel nachzufragen. Klar, kann man jetzt, wenn man das komplett auf die echte Welt bezieht, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen sollte, weil der Film ja schon auch im Fantasy verankert ist, könnte man sagen, yo, mit Tieren ist vielleicht auch komisch und soll auch in der echten Welt vielleicht nicht unbedingt passieren, aber er ist ja auch jetzt kein Tier. Wir haben ihn Fisch genannt, er ist kein Fisch. Er ist ein Amphibien-Mann, aber trotzdem ein Mann.
Irgendwie. Naja, aber das würde ich so unterschreiben, wenn nicht gerade die Charaktere, die da dann auf einmal super tolerant sind, vorher eben immer Stellen hatten, wo sie eben an die Grenze ihrer Toleranz gekommen sind. Deswegen fand ich es dann wieder komisch. Aber ja, wie gesagt, ich habe diesen Film auch einfach nicht verstanden. So, also, aber ich glaube, es liegt nicht an mir. Ich glaube, es liegt am Film, ehrlich gesagt.
Ja, er sagt, es ist irgendwie sein wichtigster Film, Del Toro, ne? Denn jeder wird davon ergriffen.
Wichtig
und so.
Ich weiß auch nicht. Ne?
Bisschen vergriffen vielleicht im Thema. Von mir gibt's was gibt's? Ich bin Donny, hallo. also von dir, ich hab's gar nicht richtig verstanden. Also für mich gibt's 6,5 von 10. Ja, okay. Ciao.
Ja, wir haben Donny O'Sullivan heute im Cast, wie schön. Ja,
stimmt, ein kurzer Auftritt.
Von mir gibt's, also es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich irgendwie hier 0 oder 1 Punkt geben müsste. Es ist ein Film, man kann ihn sich angucken. Es ist halt 2 Stunden lang und es passiert nichts. Es hätte in 15 Minuten Kurzfilm sehr schön werden können.
Glaube ich auch tatsächlich, ja.
So gibt's 4 von 10 für, jetzt fällt mir nichts mehr ein, Herr Karpfen.
Ja, wie viele Fische können wir noch aufzählen? Das ist vielleicht der eigentliche Cast, das eigentliche Thema. Ja.
Ich schreibe direkt mal hier auf Duty-Liste. Wie viele Fische kennen wir?
Ja, direkt eben authentisch arm sein, die Pankers Finanzberatung. Ja. Von mir gibt es 6 von 10. Eigentlich, ja, auch nicht so schlecht, aber Stichwort langweilig. Ich habe mich gelangweilt gefühlt und das kann ja auch da durchaus an der Tagesform liegen. Aber mich hat der Film einfach nicht gegriffen. Und dann, wie Max ja auch schon so schön gesagt hat, wenn er das nicht tut, hast du eh verloren. Und so war es dann auch bei mir.
Jo. Von mir gibt's
5 von 10.
Donny, bist du's?
Udo! Ja, was soll man sagen, ne? Es ist ja nicht so, dass man sich nicht verzaubern lassen wollen würde, aber es hat nicht geklappt und ich glaube, deswegen ist auf jeden Fall bei mir der Furor auch so groß, denn es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der versucht, einen zu verzaubern und es klappt nicht, weil man einfach enttäuscht ist. Ist wie mit Stand-Up-Comedians, wenn jemand sagt, ich bringe dich jetzt zum Lachen und er macht es nicht, ist man einfach sauer.
Ja, wenn man als Träumer eins vor den Bug kriegt, so wie gerade in den USA.
So ist es doch. Ja, also, schade.
Ja. Ja, der Fisch stinkt von oben, sag ich immer, ne?
Der Toro. Hinten kackt die Ende. Ich find's wirklich komisch, der Typ ist wirklich eigenartig. Ich fand das wirklich, ich glaube, das war wirklich schwierig, weil ich hatte wirklich das Gefühl, der hat was von, ja, Toleranz, okay. Aber ich hatte das Gefühl, der ist einfach geistig behindert, so. Und eine Frau, die im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte ist, holt ihn zu sich in die Bude, und weil sie sonst Kontakt hat zu Menschen, die mit ihr kommunizieren können. Ich will das ja gar nicht bewerten auf so eine Scheißebene, aber das war für mich einfach befremdlich, glaube ich auch. Deswegen konnte ich da auch emotional nicht connecten. Das ist wirklich eine eigenartige Beziehung, die da aufgebaut wurde und die mir als besonders gefühlig und offen und was weiß ich, was liberal verkauft werden sollte. Sorry, ey, weiß ich nicht.
Mhm. Ja. Ja, Shape of Water, demnächst im Kino, wenn ihr den seht, dann schreibt uns gerne eine Mail, wie ihr den fandet. Wenn ihr Argumente habt, warum der für so viele Oscars nominiert ist, wir sind jetzt nicht natürlich die ganzen Kategorien durchgegangen, dann schreibt uns auch gerne. Derpenkers@gmail.com ist die Adresse. Und wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe jetzt den Account, unseren Süddeutsche Zeitungs-Account von der Arbeit und habe mir jetzt mal diese SZ-App runtergeladen. Also nicht die App für Normalsterbliche, wo man irgendwelche Artikel sieht und dann irgendeine Paywall ist, sondern die, wo man immer abends um 19 Uhr die Benachrichtigung bekommt, dass jetzt die neue Süddeutsche Zeitung fertig zum Lesen ist, die erst am nächsten Tag bei den normalen Idioten geliefert wird. Und dann fühlt sich immer so, als hätte man seinen eigenen Handy-Butler, der einfach sagt, Zeier, die Zeitung kann jetzt geliefert werden. Und dann kann man die direkt sich draufladen und ein bisschen schmökern und sich ein bisschen darüber lustig machen, was alles so Verrücktes in der Welt passiert ist, von dem der Pöbel erst am nächsten Morgen jäh geweckt werden wird. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Arbeitsaccount, ich weiß nicht, ich tippe mal, es gibt auch ein Digital-Abo und die SZ hat ja auch so wie die Zeit so ein Magazin. Und das kriegt man halt auch immer. Und ich finde es sehr, sehr gut aufgebaut, weil du quasi mit rechts so durch die Ressorts dann so swipest, ne? Und nach unten halt so über die Artikel gehst und das funktioniert sehr gut. Ja, mehr habe ich nicht.
Okay.
Ja, ich war viel unterwegs in der letzten Woche. Unter anderem war ich bei mir auf der Couch und habe noch einen Film geguckt. Und das war ein Film, ich bin ja wirklich traurig, dass wir den verpasst haben, denn es ist eigentlich mein Film des Jahres. Es ist Murder on the Orient Express.
Oh.
Mord im Orient Express von Kenneth Branagh directed, und er spielt auch selber die Hauptrolle, Hercule Poirot, der berühmte
Meister. Das ist der aus Dunkirk, ne? Der Rotschopf, genau. Der am Strand wartet,
ja. Genau, das ist auch der aus Dunkirk, richtig. Und ja, das ist halt so ein Detektiv, so ein ganz, ja, basiert auf Agatha Christie, halt so ein typischer Whodunit-Detektivfilm, und wer mich kennt, weiß, das ist was für mich. Der Film allerdings war so richtig scheiße.
Der ist nichts nach York gehört, ja.
Der ist wirklich gar nichts. Also der ist echt Kategorie.
Ich wusste es.
Hollywood-Breitärschigkeit bis zum geht nicht mehr. Also wirklich so, da ist gar kein künstlerischer Anspruch drin, da ist überhaupt nicht mal ein zweiter Gedanke beim Drehbuchschreiben, ob das jetzt vielleicht spannend ist oder nicht, wurde da verschwendet, also gar nicht. Und wovon wir ja immer reden, ist dieses schöne Show-Don't-Tell-Prinzip, dass man Sachen zeigen soll und nicht erzählen. Der Film wollte, glaube ich, die Antithese darauf wirklich erschaffen. Also das ist fast wie so eine Abschlussarbeit, dass man einen Film auch genau andersrum machen kann. Denn er zeigt dir gar nichts und da musst du eine halbe Stunde warten und dann erklärt dir Hercule Poirot in einer Szene, warum das jetzt alles gerade passiert ist. Sachen, die du in einer Sekunde vielleicht gesehen hast. Also er kommt dann auf dem Zug, wurde wir umgebracht, Achtung Spoiler, er geht da rein und dann liegt da ein Handschuh und eine Uhr und ein Manschettenknopf. Dann läuft er eine halbe Stunde rum und dann gibt's das große Reveal und dann kommt Kenneth Branagh als Poirot und sagt, ja, also der Manschettenknopf, der gehört diesem Passagier, weil er hat die und die Beziehung, und das ist, aber das konntest du nicht wissen, also als Zuschauer. Okay. Der Film verrät dir gar nichts, du kannst nicht miträtseln, du hast das Gute bei diesen Filmen ist, die können dich auch in die Irre führen und dich anlügen und dir dann einen Twist reindrücken. Das ist ja auch durchaus ein probates Mittel. Damit fängt der Film gar nicht an, da hat er noch nie von gehört. Also nicht mal, es ist ja nicht so, dass sich der Film irgendwie belügt, er zeigt dir nichts. Nichts. Du hast keine Chance, da reinzukommen und selber mal so ein bisschen. Ich habe halt mit meiner Freundin geguckt und wir haben so gesagt, ja komm, lass doch mal versuchen, selber raus. Ist ja klar, mach mal so einen Film. Wer es dann als am Ende war und wer es als erster rausfindet, der kriegt was auch immer, einen Brownie, ja. Und eine Viertelstunde
Fisch
vor Ende.
Zum Kuss.
Fischkuss. Und eine halbe Stunde vorhin oder so haben wir uns das hier angeguckt und gesagt, ja gut, brauchen wir eigentlich gar nicht mit anfangen. Also wir wissen es beide nicht, weil wir es nicht wissen können, weil es einfach in diesem
Film... Weil wir zu dumm sind, Schatz.
Weil wir zu dumm sind, Schatz.
Schatz, ja, das wird nichts mehr.
Lass uns zurück zu Project Broadway, da können wir uns wenigstens noch über die Models freuen. Ja. Nein, also Models. Wirklich... tatsächlich einfach ein Schnarchalarm vor dem Herrn, oh, so mega, richtig scheiße.
Mega schade.
Hast du das Original gesehen? Das wollte ich immer noch mal gucken irgendwann.
Nee, den habe ich nicht. Ich habe einige Originale gehabt.
Tod auf dem Nil, natürlich auch. Ne?
Ja, und auch And Then There Were None, aber den noch nie. Aber jetzt, ich nehme mal an, dass dann die Auflösung, die ich hier erfahren habe, dieselbe sein wird. Denn
es gibt irgendeine andere, irgendwie ist der Twist ein bisschen anders, glaube ich, in neuen oder ich glaube, der Poirot nimmt eine andere Rolle ein, aber ja. Wir kommen im Cast, wo wir über Filme reden, die wir nicht gesehen haben, wo wir glauben, wir wüssten, wie das ungefähr, können wir auch irgendwann nochmal machen.
Ach, ja. Aber ich glaube, das lohnt sich aber bei dieser Art Film tatsächlich nicht unbedingt das Original nochmal nachzuholen, außer man hat wirklich so richtig Bock drauf oder überhaupt nichts anderes.
Ich glaube, also ich habe nur gehört, wenn man die Story noch nicht kennt, dann ist das Original auf jeden Fall vorzuziehen.
Das glaube ich auch, aber nee, also da würde ich echt, also der Film hat mir Lust darauf gemacht, bessere Whodunit-Filme zu gucken. Also bessere Filme in demselben Genre zu gucken. Ja, mein Highlight, dieser Film, in dem ja natürlich Daisy Ridley, Willem Dafoe, Johnny Depp, Kenneth Branagh und Michelle Pfeiffer mitspielen.
Und also Scoot McNary.
Nein.
Mist, man kann es ja noch versuchen.
Aber auch alle diese Schauspieler hättest du nicht engagieren müssen. Du hättest ja das Geld echt sparen können. Also du hättest auch gar keinen in den Zug setzen können. Das wäre scheißegal gewesen.
Einfach so ein leerer Zug.
Für zwei leerer Zug. Auf einmal kommt eine Leiche und am Ende war es keiner. Wäre vielleicht ein spannendere Film gewesen.
Ja, wäre wirklich spannend. Ja, bei mir gibt es auch kein richtiges Highlight. Man könnte sagen, es ist ein Lowlight. Ähnlich wie bei Malte. Ich habe einfach so aus Selbsthass mit einer Freundin zusammen Illuminati geguckt. Und ich habe damals, das war das Dan fucking Brown, meiner Literatur-Nemesis. Ich habe auch damals, das war das einzige Buch, was ich mit ihm gelesen habe. Das war eine Zeit, das ging ja wirklich wahnsinnig durch die Ecke, dieser Scheiß.
Ja, ich auch, damals in der Schule.
Ja, ich meine, ist mir auch egal, wer es mag, soll es mögen, ist ja fein, wie immer. Wir sind ja hier im Pencast, wir sagen, was wir wollen, ihr sollt sagen, was ihr wollt und am Ende schütteln wir uns die Hände und fallen uns in die Arme und werden zu Fischmenschen. aber Illuminati ist wirklich ein beschissener Film, das muss man aber mal so sagen. Also, das war im Buch ja auch schon so, wie Tom Hanks sieht erstmal total lächerlich aus, wie dieser scheiß Friese da irgendwie, wo er sich die hat machen lassen. Also, weißt du, das hat auch, obwohl das keiner gesehen hat. Ich meine, die haben da hauptsächlich Maskenbild, ne, weißt du, und er rennt rum, weißt du, Typveränderung, weißt du, Mitte 50 und dachte, er macht mal was anderes. Naja, gut, rennt da im Film von A nach B, hetzt durch Rom und eben so ein bisschen wie bei Voldemort. Wahrscheinlich, also nicht ähnlich, ich hab jetzt den Film nicht gesehen, rede trotzdem mehr. Bestimmt wie bei Mord im Orient Express. Alle die Clues, die er sich zusammenbaut, die hat er im Kopf, weil er so ein krasser Historiker ist. Als Zuschauer sitzt du nur da und hörst ihm zu, wie er quasi laut denkt die ganze Zeit. Über zwei Stunden. Das ist wirklich das langweiligste und nervigste zur gleichen Zeit, was man sich wirklich geben kann. Ich fand es wirklich unerträglich. Scheiße. Und übrigens auch in der Whitewashing haben wir es wieder. Eigentlich war ja der Assassine im Buch ist ja eigentlich auch wirklich jemand aus dem Orient, sag ich mal. Hier ist es ein Weißer, wie er weiß, er nicht sein könnte. Weiß ich nicht, was das soll. Verstehe ich nicht. Finde ich total daneben. Nee, Quatsch. Das meine ich auch ein bisschen egal, aber der Film war einfach kacke. Insofern, Hände weg davon.
Ja, ich habe den damals auch gesehen und dachte ja, Ähnliches auf jeden Fall. Also wirklich ein Film, den die Welt nicht braucht. Wie so viele.
Ja, und auch total durchschaubar auch einfach. Aber ja, egal.
Aber ist er besser oder schlechter als National Treasure mit Nicolas Cage? Oh, wo sie die Declaration of Independence
habe ich nicht gesehen, aber ich walte einfach mal meines Amtes hier im Pencast. Besser.
Das ist gut noch möglich.
Mühe besser.
Hast du es schon aus? Ich weiß nicht mehr.
Ich habe noch nichts gesagt. Nö, ich überlege mir noch kurz was. Vielleicht ist so ein bisschen mein Highlight. Ich kann das jetzt hier schon mal, also es wird auch die Pencast-Hörer interessieren. Es ist eine neue Folge Lüders in Aussicht.
Ja.
Ihr habt es ja schon mitbekommen. Ich bin gerade bei Max und das bedeutet, Deutschlands beliebtester Schauspieler / Detektiv hat sich wieder auf den Weg gemacht, um Rosi zu finden.
Ja.
Es geht weiter demnächst.
Richtig.
Geil.
Macht euch auf
Lüders
die Welle gefasst.
Dingfeste Herzen.
Macht euch auf die dingfeste Welle gefasst. Ja, hab ich richtig Bock drauf. Dann demnächst auch hier in diesem Podcast irgendwo zu finden. Das war's von dieser Woche. Shape of Water haben wir besprochen. Nächstes Mal irgendein Oscar-Zeug, ne? Würde ich mal sagen. Wir gehen jetzt einfach die Oscar-Sachen durch. Wer weiß, was genau es sein wird, da muss man dann schon im Podcatcher des Vertrauens den Pencast abonniert haben. Dann kann man das ganz schnell sehen. Sonst natürlich bei uns auf Facebook oder auf Twitter, wenn wir daran denken, es zu posten und zu twittern. Aber es klappt eigentlich zurzeit ganz gut, würde ich sagen.
Wir sind bald und, auch bestimmt auch auf Instagram.
Ja, das ist auch auf jeden Fall geplant, dass wir da mal irgendwann mal. Ich habe gehört, das ist cool, dieses Instagram, oder? Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie so. Das ist, glaube ich, ganz geil. Das ist mit so Bildern und so. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Mit Stories, das gibt's dann alles irgendwann. Bis dahin könnt ihr uns eine Mail schreiben. Gute alte E-Mail, derpencast@gmail.com mit euren Meinungen zu den Filmen, die wir besprochen haben, oder mit Filmtipps oder irgendwas. Scheißegal, schreibt einfach. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.
Tschüss. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall die Hassplakette gut erneuern können. Gut, ja. Good call, Malte. Ja,
stimmt. Danke.
Just you and I.